Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Tag 8 der Leichtathletik-Weltmeisterschaft ist zu Ende und wir haben mal wieder einen sehr spektakulären Tag erlebt, sogar mal mit einer Morning-Session, weil die 10-Kämpfer endlich eingetrudelt sind und natürlich dann auch ihren Wettkampf gestartet sind. Und über diesen 10-Kampf und über natürlich die 3000-Meter-Hindernis der Frauen, darüber spreche ich jetzt mit unserem Experten, der die ganze Woche schon da ist, mit Torben Siemer. Hallo Torben.
Hallo Andreas.
Erstmal, es ist nicht selbstverständlich, dass du dich hier jeden Abend zur Verfügung stellst um 23 Uhr. Vielen Dank dafür erstmal.
Torben. Sehr gerne.
Torben, wir müssen als erstes über das 3000 Meter Hindernisrennen der Frauen reden. Gesa Felicitas Krause ist Europameisterin, hatte sich ein bisschen was ausgerechnet in diesem Rennen, hatte gesagt, ja, ob ich da eine Medaille holen kann, das ist dann eher unwahrscheinlich, aber ich versuche mein Bestes zu geben, war dann auch erst vor 2 oder 3 Tagen dann angereist aus Davos und hatte sich dann perfekt vorbereitet. Sie kann sich gut vorbereiten, weil sie dementsprechend dann auch die Förderung bekommt und so weiter und hatte sich auf diesen Höhepunkt vorbereitet und dann ist dieses 3000 Meter Hindernisrennen so überhaupt nicht gelaufen, wie sie das gerne haben wollte. Sie ist in einen, ja, ich sag jetzt mal Unfall verwickelt gewesen. Da ist man ihr auf den Schuh getreten. Eine Läuferin vor ihr ist gestürzt. Es ist ihr jemand auf den Fuß getreten. Sie hat das am Knie was abbekommen, ist am Ende 9. geworden. Das war ganz, ganz viel Pech für Gesa Felicitas Krause bei diesem Rennen heute.
Ja, sie ist quasi über die vor ihr Gestürzte gestürzt, also so, dass die zweite Welle dieses Sturzes abbekommen und wie du schon sagtest, also das ist, ich habe selber hinterher im Interview gesagt, das gehört zum Sport dazu, gerade bei den Hindernissen, wo man sich ja doch recht nahe kommt und dann, wenn vor dir jemand hinfällt, dass du dann ausweichen musst und so weiter. Aber dass das dann im WM-Finale ist, ist natürlich doppelt bitter, auch wenn es halt leider einfach doch irgendwie zum Sport dazu gehört.
Sie hat sich auch hinterher überhaupt nicht ein bisschen vorwurfsvoll geäußert. Wir hören mal rein, was sie im Interview mit Klaus Lufen von der ARD gesagt hat, weil sie war tatsächlich nicht vorwurfsvoll.
Also es ist ganz schwer, das in Worte zu fassen. Ich habe ein Jahr lang hierfür trainiert und ja, das ist einfach Hindernislauf und das kann passieren und ich habe immer gehofft, dass ich nicht diejenige bin. Ich habe immer versucht, konzentriert zu sein, aber wenn es halt unmittelbar vor einem passiert, dann gehört das eben auch zu diesem Sport. Das ist jetzt natürlich sehr schwer zu verkraften, aber ich glaube, ich bin stolz auf mich, dass ich fertig gelaufen bin. Ich meine, die Zeit mit einem Sturz ist, denke ich, wirklich gut, aber ich habe mich halt leider dort vorne gesehen, wo jetzt meine zwei amerikanischen Mädels gelandet sind und es tut halt einfach weh, wenn man nicht eingreifen kann. Ob ich hier mit einer Medaille nach Hause gekommen wäre, das ist fraglich, das kann man nie sagen, wenn man gestürzt ist, aber ich weiß, wie gut die Mädels sind, ich weiß, was ich kann und wenn ich hier mit einem Sturz noch diese Zeit laufe, dann denke ich, steckt einiges mehr in mir und das ist halt einfach deprimierend.
Ja, sie hat insgesamt hat sie bei niemandem die Schuld gesucht, hat gesagt, Mensch, das ist Pech und sie hat sich sogar bei ihrem Trainer entschuldigt und hat dazu gesagt, ich möchte mich gerne entschuldigen, dass ich meine Leistung heute nicht abrufen konnte. Ich meine, sie muss sich ja nicht entschuldigen, das war ja nun wirklich fieses Pech, was sie da heute hatte. Da kann man doch überhaupt keinen Vorwurf machen, oder?
Nee, also ein Vorwurf ist da völlig fehl am Platz, da hast du absolut recht. Was diese Äußerung Entschuldigung beim Trainer angeht, also es ist ja der Wolfgang Heinig, da gab es ja mal vor 2 Jahren war es, glaube ich, war ja noch Bundestrainer für den Laufbereich beim DSV, da gab es eine kleine Revolte in Anführungsstrichen vom Bundeskader von den Athleten und das ist einer der wenigen Athleten, die noch bei ihm trainieren, also er ist kein einfacher Typ, von daher vielleicht da so ein bisschen in dieser Trainer-Athletin-Beziehung so ein anderes Level von Respekt, soweit ich weiß, wird sich ja auch noch gesiezt quasi zum Trainer. Mhm. Von daher kann das ein Grund sein. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts, was man irgendwie überbewerten sollte. Und ich glaube, gerade nach so einem Rennen, da so ein Interview dann auch viel so im Eindruck dessen, was gerade passiert ist, noch so ein bisschen geschockt von einem Sturz und der dadurch entgangenen Chance, irgendwie vorne mit reinzulaufen. Also da würde ich die Worte, glaube ich, nicht allzu hoch hängen.
Ja, es ist ja auch noch sensationell ausgegangen, das Rennen. Emma Coburn aus den USA gewinnt vor Courtney Freerix, auch aus den USA. Doppelerfolg für die Amerikanerin. Damit konnte man nicht so richtig rechnen, weil zum Beispiel Cheptik Chespol ist nach hinten gefallen. Auch die zwei anderen Kenianerinnen, Kieng Jepkemoi, die am Ende Bronze geholt hat, die ist zwischendurch am Wasserhindernis vorbeigelaufen, musste zurücklaufen. Dann war sie auch in den Sturz verwickelt von Gesa Felicitas Krause. Die hat dann noch Bronze geholt. Beatrice Cepkoic ist nur Vierte geworden. Ruth Jebet aus Bahrain ist nur Fünfte geworden. Das war ja insgesamt ein sensationeller Ausgang dieses Rennens.
Ja, völlig, völlig unerwartet. Gold und Silber an die USA. Aber das zeigt eben noch, dass es eine junge Disziplin ist. Weil läuferisch sind, glaube ich, die Kenianerinnen, die da heute mit dabei waren, deutlich stärker einzuschätzen als die beiden Amerikanerinnen. Aber da stehen eben jede Runde noch ein paar Hindernisse und das ist ja auch das, was Gesa Krause so stark macht, eben eine gute Hindernisüberquerung, die wenig Zeit kostet und vor allem wenig Geschwindigkeit kostet. Und das war dann auf der Zielgeraden zu sehen, dass eben, ja, wenn am Wassergraben quasi noch da wie heute drei Läuferinnen auf einer Höhe sind oder vier, dass dann häufig die sich am Ende durchsetzt, die eben mit der saubersten und vor allem sichersten Technik über die Hindernisse geht. Und das war eben heute Emma Coburn, die sich dann letztlich auch verdient durchgesetzt hat in neue Meisterschaftsrekord, was ja auch nicht zu vernachlässigen ist. Also es war ja kein langsames Rennen mit 9:02:58, eine herausragende Zeit. Also war wirklich alles geboten.
Ja, du hast es gesagt, junge Disziplinen, da sind noch, bei solchen Disziplinen sind dann noch größere Sprünge dann ja auch in den Leistungen möglich.
Ja, doch, also das merkt man ja auch so, der deutsche Rekord, der ist ja einer der wenigen deutschen Rekorde, der im Moment irgendwie gefühlt jährlich verbessert wird, eben weil auch mit Antje Möldner-Schmidt vor ein paar Jahren und jetzt eben Gesa Krause da so nach und nach auch erst Spitzenathletinnen quasi in der Disziplin groß werden. Und ja, von daher ist das sicherlich eine der Disziplinen, wo noch Luft nach oben ist, was so die Topleistung angeht, einfach weil die Erfahrung und auch die ja noch die Wettkampferfahrung nicht so groß ist wie zum Beispiel im Diskuswurf, der eben seit 60, 70, 80 Jahren auch in der Breite betrieben wird.
Gesa Krause ist am Ende Neunte geworden in einem Rennen, was tatsächlich sehr spektakulär war. Wie gesagt, eine Läuferin ist am Hindernis am Wassergraben vorbeigelaufen. Dann gab es diesen spektakulären Sturz. Am Ende ist sie durchgelaufen, kann sich, glaube ich, zufrieden schätzen, glücklich schätzen, dass sie dieses Rennen noch zu Ende gebracht hat. War sehr unglücklich hinterher, aber es war ein spektakuläres Rennen. Wir haben noch einen anderen spektakulären Wettkampf heute in einem Endkampf erlebt. Das war der Weitsprung der Damen. Dass Brittany Rees gewonnen hat vor Daya Klischina und Jana Bartolet, ist vielleicht nicht unbedingt die Überraschung, aber es hat Kontroversen nochmal um den sechsten Sprung von Ivana Spanovic gegeben. Auf den TV-Bildern sah es deutlich danach aus, als sei sie weiter als diese 7:02 gewesen von Brittany Rees. Das Problem war, ihre Startnummer hinten ist früher aufgekommen. Das ist ja auch ganz bitteres Pech.
Ja, das ist tatsächlich, also habe ich bisher selten gesehen. Mir fiel wieder ein, dass es das irgendwann mal mit einem Zopf, meine ich, gab, einer Weitspringerin, der dann eben bei der Landung deutlich hinter dem Abdruck des, ja, des Rest des Körpers quasi im Sand war, dann weiter gekostet hat. Mit der, Startnummer ist eben doppelt bitter, dass sie sich dann an einer Stelle löst und dann durch den Sand gezogen geht bei der Landung. Aber ja, nach 3, 4, 5 Wiederholungen war dann doch in meinen Augen zumindest und für mich gut zu sehen, dass eben die Startnummer das war, was da diese Dissonanz quasi zwischen Weite, die man im ersten Moment gesehen zu haben meint, und dann eben den 6:91, die da ausgeworfen wurden, erklärt. Und von daher glaube ich, dass der Protest, den jetzt das kroatische, das serbische Team eingelegt hat, da nicht erfolgreich sein wird.
Ja, Ivana Spanovic auf Platz 4, Brittany Rees, Gold vor Daya Klischina und Tiana Bartoletta. War das ein überraschendes Ergebnis?
Nicht unbedingt. Also Brittany Rees ist ja, wenn man mal zurückblickt, die bestimmende Weitspringerin der letzten 8 bis 10 Jahre, also jetzt zum vierten Mal Weltmeisterin geworden, 2009, 2011, 2013, jetzt 2017. Das ist keine Überraschung, weil sie einfach seit Jahren dieses Niveau hat, regelmäßig dabei großen Meisterschaften über 7 Meter anzubieten. Dass Klischina auf Platz 2 springt mit Platz 7 Metern, hätte ich nicht unbedingt erwartet, aber eben auch, weil ja russische Athletinnen oder Athleten ja doch so ein bisschen unter dem Radar geflogen sind in den letzten Jahren durch die Sperre des Verbandes. Aber mit einer starken Serie, also 7 Meter und dann noch 4 weitere Sprünge, 3 weitere Sprünge über 6,85 Meter. Und dann ja, dahinter wurde es ja ganz knapp dann. Mhm. Also überhaupt sehr knapp von Platz 1 bis 4 nur 6 Zentimeter. Also das war schon sowohl von der Spannung als auch vom Niveau her doch einer der besten Wettkämpfe bisher dieser Weltmeisterschaften.
Wir hatten über Alexandra Wester und ihr Ausscheiden im Vorkampf schon gesprochen. Claudia Salmann-Rath war hier in den Endkampf gekommen, aber hat nur die ersten drei Versuche machen können, hat den 10. Platz erreicht, 6,54 Meter, 2 Zentimeter weiter, und sie wäre in den Endkampf gekommen, in den Finalkampf mit den letzten drei Sprüngen. Das war einfach, 2 Zentimeter ist halt nicht so ganz viel, ne?
Nee, aber es war insgesamt sehr eng in dieser Region, also so von 6,50 bis 6,60. Ich meine, dass ich dann im dritten Versuch dann 4-5 Mal was verschoben hat noch von quasi auf den Plätzen 6, 7, 8, 9, 10. Und ja, da hat man dann halt doch gemerkt, dass so die, wie sie auch selber sagte, hinterher die letzte Spritzigkeit fehlte so kurz nach dem Siebenkampf. Ist schade, aber andererseits hat sie eben den 8. Platz aus dem Siebenkampf und jetzt 10. im Weitsprung, also da braucht sie, glaube ich, nicht enttäuscht zu sein.
Ja, also Claudia Salmann-Rath ist hier auf Platz 10 eingesprungen. Brittany Rees gewinnt das Weitsprung-Gold. Und dann haben wir Hammerwurf gesehen. Das war im Fernsehen nicht so ganz beachtet heute, weil das war ein Wettbewerb ohne deutsche Beteiligung. Und es hat der Favorit gewonnen, Pavel Fajdek, vor Valerie Pronkin und Wojciech Nowitzki. 79,81 Meter. So ein ganz kleines bisschen stagniert Hammerwurf ja auch. Es gibt nicht mehr die ganz, ganz großen Weiten, vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aber Pavel Fajdek ist schon der entscheidende Mann in den letzten Jahren oder beziehungsweise der, der dominierende Mann.
Das ist ja auf jeden Fall, hat jetzt auch anders als bei Olympia letztes Jahr so rum, jetzt auch zusammengebracht bei einem großen Ereignis wieder. War er ja letztes Jahr in Rio in der Quali rausgeflogen und jetzt aber mit 3 Würfen mit 79,81, 79,73, 79,40 eben 3 Würfe angeboten, die allesamt klar und deutlich für Gold gereicht hätten. Also da seine Stellung als aktuell bester Hammerwerfer der Welt deutlich bestätigt.
Pavel Fajdek gewinnt das Hammerwurfgold. Und wir hatten ganz spät noch eine Entscheidung über die 200 Meter der Damen. Und auch da hat sich die Favoritin durchgesetzt. Daphne Skippers aus den Niederlanden in 22,05 vor Marie-José Talou aus der Elfenbeinküste 22,08 und Shawnee Miller-Uibo aus den Bahamas 22,15. Spektakuläres Rennen, aber die Favoritin hat sich durchgesetzt.
Hat ihren Titel verteidigt damit. Das ist, glaube ich, auch nicht allzu vielen Sprinterinnen gelungen, gerade nicht aus Europa. Und nach diesem Wahnsinnslauf von Peking damals mit Europarekord, jetzt eben mit 22,05 da wieder doch recht sichtbar vorne, vor allem von vorne weg, also nach der Kurve schon in Führung gelegen. Das war doch beeindruckend, dass sie dieses Niveau jetzt regelmäßig in großen Finals abzurufen in der Lage ist.
Für 100 Meter reicht es nicht ganz für Daphne Skippers?
Ja, da ist eben die 100 Meter verzeihen halt noch weniger Fehler. So bei 200 Meter, wenn da der Start nicht ganz perfekt ist, kann man das noch eher ausbauen. Aber so bei 10 bis 11 Sekunden, je nachdem, ob wir bei Männern oder bei den Frauen sind, da ist halt ein Schritt und du bist da vorne raus. Und ja, da reicht es noch nicht. Und da ist eben noch die Konkurrenz aktuell ein bisschen stärker.
Wir haben heute auch den Auftakt der Zehnkämpfer gehabt. Wir haben eine der wenigen Morning Sessions gehabt. Selbst da war die Schüssel des Olympiastadions halb voll. Also auch hier wirklich die Leute da gewesen. Und wir haben mit Kai Kaczmierek und mit Rico Freimuth zwei Sportler, die auf Platz 2 und 3 sind, hinter dem sehr stark auftretenden Kevin Maillet aus Frankreich, der mit 4.478 Punkten führt. Kai Kaczmierek und Rico Freimuth haben hinterher im Interview beide gesagt, naja, gegen Kevin Maillet ist nur ein Kraut gewachsen, sollte er ein Salto Nulle morgen hinlegen. Das ist schon eine sehr souveräne Leistung vom Franzosen heute, durch die ganzen Disziplinen.
Ja, also das ist schon beeindruckend. Hatte ja dieses Jahr noch keinen kompletten Zehnkampf gemacht, also sich anders vorbereitet als die beiden Deutschen. Und scheinen beide Wege zu funktionieren. Maillet wirklich hat starken Eindruck gemacht. Die Führung jetzt mit knapp 60 Punkten vor Kaczmierek ist noch relativ überschaubar. Aber das liegt eben auch daran, dass Kaczmierek einen Wahnsinns 400er hingelegt hat. Und ja, ich würde mich den beiden da auch anschließen, dass Kevin Maillet aktuell der mit doch kompletteste Wettkämpfer ist und vielleicht ja die Chance hat, da die Lücke zu füllen, die Ashton Eaton ja mit seinem Rücktritt hinterlassen hat. Hatte ja letztes Jahr in Rio schon 8.800 Punkte gemacht und das ist eben ein Level, das gibt's doch recht selten, und wenn er das jetzt wieder bestätigen könnte, dann würde er diese Vormachtstellung da auf jeden Fall noch etwas bekräftigen.
Kai Kaczmierek und Rico Freimuth haben sich auch beide zufrieden über ihren ersten Tag geäußert, haben beide gesagt, ja, Kugelstoßen ist nicht so ganz gelaufen, aber der Rest war schon in Ordnung. Wie beurteilst du den ersten Tag von den beiden?
Ja, sehr ordentlich, also nahezu optimal, würde ich beinahe sagen. Also ein Zehnkampf und das ist jetzt der erste Tag mit 5 Disziplinen, da läuft halt selten mal so, dass wirklich alle 5 Disziplinen ein Kracher sind. Von daher da jetzt mit 4 guten Disziplinen und wie sie beide sagten, eben einer, die so ein bisschen suboptimal lief, rauszugehen, ist absolut in Ordnung. Und sie haben eben inzwischen das Niveau, dass sie mit ihren Leistungen eben in der Weltspitze mit dabei sind. Und ja, Frau Busemann sagte, er rechnet nicht mit 2 Medaillen. Das wäre eine Riesenüberraschung. Ich traue es ihnen auf jeden Fall zu. Aber es ist eben erst die Hälfte geschafft. Und die Richtung stimmt aber auf jeden Fall. Und vor allem Rico Freimuth hat sich ja doch vorher recht deutlich geäußert, dass für ihn nur eine Medaille zählt. Und ich würde mich freuen, wenn mindestens einer von beiden diesen Wunsch erfüllen kann.
Gab es eine Überraschung für dich bei Kai Kaczmierek und Rico Freimuth? Eine Leistung, wo du sagst, wow, das habe ich den beiden nicht zugetraut. Kaczmierek macht einen sehr starken Eindruck über den Hochsprung.
Ja, ist ja schon, auch in der Jugend ist er da mal wieder aufgefallen in den Mehrkämpfen, dass er eben im Hochsprung und über die 400 Meter schon früh zu den Besten der Welt gehörte. Jetzt hat er eben auch die anderen 8 Disziplinen da auf das Level gebracht, um eben von der Punktzahl her irgendwo bei 8.500, 8.600 rauskommen zu können, wenn er es zusammenbringt. Aber natürlich so 2,11 Meter hochzuspringen, das ist schon was Besonderes für einen Zehnkämpfer. Aber da zeigt sich dann eben die Klasse von Kevin Maillet, der da 2,08 Meter anbietet und ihm aber vorher im Kugelstoßen knapp 2 Meter abnimmt. Mhm. Und das ist dann eben doch noch der Unterschied, den es da aktuell gibt.
Ja. Matthias Brugger musste leider wegen einer Verletzung aufgeben, seinen Wettkampf aufgeben. Wer so ein ganz kleines bisschen wie ein Schluck Wasser in der Kurve rumläuft, das ist Damien Warner. Den hat so richtig durchgeschüttelt, dann auch mit Norovirus. Der wollte unbedingt Weltmeister werden, ist im Moment auf Platz 4. Weltmeisterschaft scheint weg zu sein. Was kann Damien Warner morgen noch erreichen? Könnte ein größerer Kampf mit Kaczmierek und Freimuth noch werden?
Ja, wobei ich habe es jetzt gerade nicht vor mir liegen, was so die Bestleistungen am zweiten Tag sind von der Gesamtpunktzahl her. Aber meines Wissens ist Damien Warner einer, der normalerweise mit einem starken ersten Tag vorlegt und dann so ein bisschen versucht, diesen Vorsprung so lange wie möglich zu halten am zweiten Tag.
Ja.
Von daher bin ich jetzt sehr gespannt, gerade wenn er tatsächlich, wie es jetzt in der Übertragung hieß, mit dem Norovirus zu kämpfen hatte, wie er eben jetzt über die Nacht kommt und dann wie viel Leistungsfähigkeit morgen noch da ist. Weil das ist, glaube ich, schon was, wenn ich das einmal raushaut für so einen Tag, zwei Tage, dass du das dann eher wahrscheinlich hinten raus merkst in den Disziplinen 6, 7, 8, 9, 10, als jetzt am ersten Tag, wo dann doch noch so das Adrenalin ein bisschen pushen kann, glaube ich. Aber ich kann es nicht einschätzen. Er ist auf jeden Fall einer, der da noch im Kreis mitspielt, aber ich glaube nicht, dass er für eine Medaille in Frage kommt.
Wir werden es morgen sehen. Morgen sind dann die zweiten 5 Disziplinen. Malte Asmus wird morgen Abend wieder die Tageszusammenfassung übernehmen. Wir haben noch so ein paar Vorkämpfe bzw. Halbfinals, über die wir sprechen können. Vor allen Dingen, wir müssen Historisches besprechen. Der Hochsprung der Herren. Da haben sich 2 Deutsche qualifiziert mit Eike Onnen und Mateusz Przybylko. Und das ist insofern historisch, weil es das bei einer WM im Finale seit 1987 nicht mehr gegeben hat. Eike Onnen, jetzt auch schon ein bisschen älter, der schon 35 Jahre alt ist, der aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden war. Und Mateusz Przybylko, der beste deutsche Springer, sind heute beide über die 2,31 rübergekommen. Nee, Eike Onnen hat nur die 2,29 geschafft, hat sich aber trotzdem qualifiziert. Mateusz Przybylko hat die 2,31 geschafft. Wie hast du den Wettkampf gesehen?
Ja, von beiden durchaus überraschend, dass sie jetzt zusammen ins Finale eingezogen sind. Einem von beiden hätte ich es auf jeden Fall zugetraut, aber wie du gerade schon herausgestellt hast, 2 Deutsche im Finale gab es zuletzt vor 30 Jahren. Das zeigt dann schon, dass die beiden jetzt auf dem Punkt top fit waren. Und ich bin sehr gespannt, was gerade Mateusz Przybylko da im Finale noch drauflegen kann. Hat ja, meine ich jetzt, den 4. Wettkampf oder den 5. dann über 2,30 gemacht in diesem Jahr, was ihm in dieser Konstanz vorher nie gelungen war. Hatte mit 2,35 auch schon einen Ausrutscher. Und wer weiß, wenn er in die Region nochmal reinspringen kann, dann kann er da einen Top-5-Platz auf jeden Fall erreichen.
Ja, Mateusz Przybylko und Eike Onnen sind im Finale. Wer einen mal wieder bombastischen Eindruck hinterlässt, das ist Mutas Esabashim aus Katar. Sohn somalischer Einwanderer, 2,31 Meter hat er gesprungen, als ob es keine große Aufgabe wäre. Ihn zu schlagen, wird relativ schwierig sein, scheint es.
Der Sieg geht nur über ihn, das ist klar. Da ist, glaube ich, relativ eindeutig, dass er ist ja auch mit 2,38 der Weltjahresbeste in diesem Jahr und eben schon seit Jahren in Höhen unterwegs, die eben für viele andere mehr so das Idealziel sind. Und so 2,35, 2,37 springt er halt regelmäßig und ja, in den letzten Jahren hat er selten zusammengebracht, was so die Nerven anging bei großen Wettkämpfen, häufig doch mal einen Fehlversuch zu viel hier und da gemacht. Jetzt hat er die ganz große Chance, Weltmeister zu werden, und ich würde ihm gönnen, wenn er die nutzen kann.
Das ist der Hochsprung. Wir haben noch die 100 Meter Hürden der Damen gehabt, wo heute Vorlauf und Halbfinale gelaufen worden sind. Und es gibt eine deutsche Finalteilnehmerin, das ist Pamela Dudkiewicz. Die hat sich in ihrem Halbfinale auf Platz 2 durchgesetzt in 12:71. Der Vorlauf lief schon mit 12:74 sehr, sehr gut. Pamela Dudkiewicz musste aber eine Schreckminute überstehen. Der gesamte Lauf ist verwarnt worden, weil sie etwas gezuckt hatte. Sie hatte keinen Fehlstart gemacht, sie war ganz kurz davor, aber sie scheint die gewesen zu sein, die gezuckt hatte, und deswegen musste sie zwischendurch so eine kleine Schrecksekunde überstehen, aber sie durfte weitermachen und hat dann den zweiten Platz erreicht. Großartige Leistung von Pamela Dudkiewicz.
Absolut, hat das Niveau bestätigt, was sie dieses Jahr regelmäßig gezeigt hat, jetzt mit, wie du sagst, 12:74 und 12:71, da zwei herausragende Zeiten angeboten. Mal gucken, ob sie im Finale an die 12:61, mit denen sie angereist ist, nochmal an die heranlaufen kann. Aber Finale als Zug bei einer WM, das ist schon mal eine richtig starke Leistung, gerade über die Hürden, wo ja das Niveau ja doch recht hoch ist bei den Frauen in diesen Jahren, vor allem recht eng, gerade in diesem Kreis von 12:70 bis 12:80. Und glücklicherweise ist dieser kurze Schreckmoment da gut ausgegangen. Also meine erste Reaktion war auch, wenn da jetzt der Block ausgelöst hat, kommt da gleich die rote Karte, aber glücklicherweise war es dann doch nicht der Fall.
Ich glaube auch, dass da das Herz von Pamela Dudkiewicz ein ganz kleines bisschen höher geschlagen hat in dem Moment. Sie guckte mit relativ großem schlechten Gewissen.
Ja, doch, also der Blick war schon so, dass je nach Sprachwahl berühmte Wort mit SCH oder mit F. Aber glücklicherweise war es dann doch nur, das einmal rauszulassen und dann doch laufen zu dürfen. Also alles nochmal gut gegangen, und ich denke, spätestens jetzt hat sie dann auch die Ruhe fürs Finale, um das einfach auf sich zukommen zu lassen.
Ricarda Lobe war im Halbfinale ausgeschieden und Nadine Hildebrandt im Vorlauf. Wer ist die Goldmedaillenfavoritin in diesem Lauf, deiner Meinung nach?
Ja, den stärksten Eindruck für mich gemacht hat Sally Pearson mit 12:53 im Halbfinale jetzt und auch schon im Vorlauf mit relativ locker herausgelaufen, 12:72. Wir hatten ja vorher, meine ich, in der Vorschau über Kenny Harrison geredet, die Weltrekordlerin, die in den letzten Jahren öfter mal Nervenprobleme hatte, teilweise nicht mal über die Trials hinaus geschafft hat. Das war heute auch wieder knapp, ist in die erste Hürde reingetreten, dann gerade noch über die Zeit weitergekommen. Also sie sehe ich auch mit vorne dabei, wenn sie es zusammenbekommt. Und das ist eben bei ihr eher das Fragezeichen von Potenzial, der gehört sie auf jeden Fall in die Medaillenränge.
Ja, wir werden es sehen. 100 Meter Hürdenfinale wird dann sicherlich nochmal spektakulär sein. Und dann müssen wir noch über einen Wettbewerb sprechen, die Diskuswurf der Damen. Auch die hatten heute Morgen ihren Vorkampf. Dort hat sich Julia Harting durchgesetzt mit 61,70 Meter, das kleine Coup für sie. Sie hat nicht die erforderliche Weite geworfen, aber es waren keine 12, die diese Weite geschafft haben. Dann hat sich Nadine Müller direkt qualifiziert mit 63,35 und Anna Rüh ist ganz knapp gescheitert mit 60,78. Wie bewertest du den Vorkampf heute Morgen? Weil zum Beispiel Nadine Müller musste auch arg kämpfen.
Ja, die beiden Erfahrenen, quasi Nadine Müller und Julia Harting, da doch relativ souverän weiter, vor allem Nadine Müller, auch wenn der Wettkampf selber etwas zäh war. Aber 63,35 ist eine solide Leistung. Und Julia Harting auch 61,70. Und das ist dann eben der eine Meter mehr als bei Anna Rühm mit 60,78, der es dann eben ausmacht. Ist sehr schade für sie. Sie war auch, wie ich es dann bei leichtathletik.de gesehen habe, in Tränen auf der Tribüne aufgelöst. Also das kann ich irgendwo schon nachvollziehen, dass wenn du da eben doch so knapp scheiterst und eigentlich weißt, das Niveau habe ich drauf. Aber es gehört leider, wie auch der Sturz bei Gesa Krause, heute mit dazu. Und sie ist ja auch noch die Jüngste aus dem Trio. Von daher immerhin die Perspektive, dass Richtung Berlin und dann auch Tokio in einem bzw. drei Jahren aufzuarbeiten und als Motivation mitzunehmen.
Ein ereignisreicher drittletzter Tag ist hier zu Ende gegangen bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in London. Torben Siemer hat es mal wieder sehr, sehr kompetent zusammengefasst und wird dann auch morgen und übermorgen wieder dabei sein. Danke, Torben.
Danke, Andreas.
The Sound of Football. Die Euro 2017 in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Vom 18. bis 26. August spielen 10 Teams um den Europameisterschaftstitel im Blindenfußball. meinsportradio.de überträgt alle Partien live. Sei dabei und schalte ein. Im Web und in der App.